Tracker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Das ist jetzt der dritte Teil unserer vierteiligen Serie zu den Arbeiterkammern. Relativ klar irgendwie der Aufhänger, dass gerade die Arbeiterkammer wollen stattfinden. Und jetzt gibt es natürlich schon einige Wahlergebnisse, manche schöner, manche weniger schön, irgendwie, insbesondere was die Wahlbeteiligung betrifft. Irgendwie hat es in einem industriellen Kernbundesland irgendwie ein ziemliches Minus geben, was immer besonders viele Angriffsflächen für die bürgerliche Schweinerei und die sogenannten Thinktanks, die eigentlich nichts anderes als bürgerliche Ideologietanks sind, was ja eigentlich nichts Falsches war, wenn man es ehrlich zugeben hat. Jedenfalls ist klar, dass das der Aufhänger ist, aber uns geht es weniger um Wahlergebnisse, sondern die ersten zwei Teile haben wir uns einfach mit der Vorgeschichte, mit der Entstehung und mit der Geschichte der Arbeiterkammern beschäftigt. Wir wollen uns heute ein Stück weit mit ihrer aktuellen Rolle, mit ihren Aufgaben, mit ihren Funktionen, aber auch mit der internen Funktionsweise der Arbeiterkammern beschäftigen. An die Mikros für euch sind heute
Selma,
Franz
und Axel. Ja, was ich immer als sehr hilfreich empfinde irgendwie von den Arbeiterkammern, ist, dass die Arbeiterkammern sogenannte Branchenanalysen machen. Was ist eine Branchenanalyse? Eine Branchenanalyse ist meistens eine Grundlage für die Erstellung insbesondere der Gehalts- der Lohnforderung bei Kollektivvertragsverhandlungen, indem Expertinnen und Experten von der Arbeiterkammer sich Berge an Bilanzen aus verschiedensten Betrieben anschauen, um daraus einfach verallgemeinerte Zahlen zu erarbeiten, wie gut oder wie schlecht geht es der Branche in Wirklichkeit. Spoiler, die meisten Branchen geht es selten schlecht, irgendwie, auch wenn sie immer so jammern taten, dass der Kapitalismus eigentlich schon längst zusammengebrochen sein müsste, weil eh alle Firmen pleite gegangen sind. Die Realität ist eine andere, trotzdem erzählen sie uns immer irgendwie das Gegenteil, um einfach damit zu begründen, warum sie überhaupt keine Lohnerhöhungen leisten können und wenn, dann skandalös niedrige Lohnerhöhungen. Und dank der Branchenanalysen wissen wir sehr oft, dass das einfach von vorn bis hinten erstunken und erlogen ist.
Ja. Das ist richtig. Das ist der erste wesentliche Punkt, den der Axel einmoderiert hat, natürlich die Branchenanalyse. Wie viele andere Analysen auch, die Arbeiterkammer zu den diversesten gesellschaftlichen Umständen liefert. Das ist natürlich eines der wichtigsten, sage ich es einmal nicht. Insgesamt, die Selma hat das ja beim letzten Mal schon gesagt, der Think Tank, um es mit Neudeutsch zu sprechen, der Arbeiterinnenbewegung, auch in Bezug auf Bildungs, also die Frage der Bildung der Kollegenschaft, einerseits der Funktionärinnen und Funktionäre, dadurch jetzt die Betriebsräte mit einbeziehen, für die Betriebsräte und Betriebsräte, aber auch für den Arbeitnehmer quasi Bildung zur Verfügung zu stellen. Nicht? Recht niederschwellig, sage ich jetzt einmal.
Du meinst jetzt die Fachausschüsse zum Beispiel?
Ja.
Ja, oder der Bildungsgutschein.
Oder der Bildungsgutschein.
Oder der AK-Campus. Genau. Also in Wien. Also, ich weiß nicht, ob es das woanders gibt.
AK-Campus sind ja die Fachausschüsse, da gibt es ja.
Das weiß ich jetzt auch nicht, ob es das woanders auch gibt, kann ich nicht sagen.
Ja, die Fachausschüsse gibt es in allen
Aber Bundesländern. Aber bis hin zu einer Sozialakademie, ne, sage ich jetzt einmal.
IFAM,
genau.
Institut für Aufsichtsratsmitglieder, für die Abkürzung nicht kennen.
Also wirklich ein umfassender Bogen sozusagen an Bildung für die gesellschaftlichen Bereiche, die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer relevant sind. Und in dem Zusammenhang auch jetzt abgesehen von dem, was man im Üblichen sich erwartet von der Arbeiterkammer, auch Beratung im Mietrecht, auch im Sozialausschuss bei den Pensionen, obwohl die Pensionisten haben sich ja sozusagen keine Kammermitglieder per se mehr sind, aber natürlich ein wesentlicher Bereich für den Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Die Altersversorgung, das heißt dort auch, die Arbeiterkammer ihre Expertise abliefert. Also man kann sagen, von der Geburt bis Von der Wiege bis zur Bahre, hat man früher gesagt, Formulare, nein, so ist es nicht. Also von der Wiege bis zur Bahre sozusagen beschäftigt sie mit der Arbeit der Kammer für die, mit den wesentlichen Fragen der Arbeitnehmerinnenschaft in allen gesellschaftlichen Belangen. In allen gesellschaftlichen Belangen, also kulturelle, soziale, wirtschaftliche Angelegenheiten rund um das um die Daseins, um die Daseinsumstände der Arbeitnehmerinnenschaft. Also da ist sehr viel zu tun, denke ich mal, und ohne dem hätten wir doch massive Probleme, die Expertise so zu haben, wie wir es jetzt haben. Und du hast das am Anfang angesprochen, die Branchenanalyse ist ein Paradebeispiel in Wirklichkeit dafür.
Ja, also Zahlen, Daten und Fakten einfach aufzubereiten für die Betriebsrätinnen oder für die Kollektivvertragsverhandlerinnen innerhalb der Gewerkschaften, beziehungsweise auch für einfach jetzt sozusagen die Kammermitglieder. Da ist halt sozusagen auch schon meine Kritik, dass es, obwohl die Arbeiterkammer ja eigentlich von allen gewählt werden können und sagen alle unselbstständig Erwerbstätigen oder fast alle unselbstständig Erwerbstätigen Kammermitglieder sind, die wenigsten sagen auch von diesen inhaltlichen Erarbeitungen so richtig profitieren können. Einerseits, weil es nicht alles zur Verfügung gestellt wird. Also man muss schon auch genau wissen, wo man was findet oder wie man fragen kann, damit man auch teilweise die Informationen bekommt, beziehungsweise sie auch überhaupt nicht der Öffentlichkeit so zur Verfügung gestellt werden, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und du hast am Anfang auch die sinkende Wahlbeteiligung angesprochen. Und da muss man schon dazu sagen, natürlich sehen viele die Arbeiterkammer als praktisch an, weil sie eben für Beratung anbietet, weil man halt irgendwie diese und jene, Strompreisrechner, Handyrechner etc. etc. zur Verfügung gestellt wird, also so Konsumentenschutz-Angelegenheiten beispielsweise. Aber dass es eigentlich ihre eigenen Institutionen sind, die Arbeiterkammern, wird von den meisten so nicht gesehen, weil einfach alle 5 Jahre mal ein Kreuzerl machen zu können, ist halt einfach auch zu wenig, um sozusagen das als eigene Institution auch wahrnehmen zu können, weil das einfach viel zu wenig an Mitbestimmung ist. Und das zeigt sich halt einfach auch daran, dass viele dann gar nicht wissen, dass sie da eigentlich ein demokratisches Mitspracherecht haben. Genauso ist es, dass ein wichtiger Teil der Funktion der Arbeiterkammern ist die Selbstverwaltung. Ist auch schon mal erwähnt worden.
Du meinst die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung?
Genau, die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung. Also es weiß fast niemand, dass in der Arbeiterkammer Menschen bestimmt werden, die dann in die Gremien der Sozialversicherung geschickt werden. Also dass sozusagen aus den Arbeiterkammern auch Funktionärinnen gestellt werden, die dort dann eigentlich die Interessen der Beschäftigten vertreten sollen.
Also das ist eigentlich, es ist ja indirekte Wahl irgendwie. Mit meiner Stimme bei der Arbeiterkammerwahl bestimme ich indirekt auch mit, aus welchen Fraktionen.
Genau, nur das Problem ist, dass solange nicht es auch berichtet wird, zum Beispiel, was denn dort passiert oder wer denn dort was einbringt, sondern das sozusagen eigentlich ein Geheimzirkel bleibt, ist es mit der Demokratie da oder auch mit der Selbstverwaltung nicht weit her. Es ist schön, wenn Funktionärinnen aus der Arbeiterkammer irgendwo sitzen, aber wenn sozusagen nicht einmal die Menschen, die das eigentlich sozusagen tragen sollen, nämlich die Beschäftigten selbst, davon wissen, ist das einfach... ist es undemokratisch, alleine weil sie nicht wissen, was sie wählen.
Das ist aber allgemein ein Defizit, was schon darauf fußt, und vielleicht wolltest du das sagen, wo ich da jetzt ins Wort gefallen bin, dass es ja grundsätzlich bei der Ausbildung und Bildung schon sozusagen in frühen Jahren beginnt, dass man in der schulischen Ausbildung das nicht zum Thema hat, zum Beispiel.
Ja. Naja, aber schau mal auf die Arbeiterkammer-Homepage, du findest das ja auch nicht.
Aber fängt das Problem nicht damit an, dass wir überhaupt nicht offensiv, und zwar als Arbeiterkammer und als Gewerkschaft, nicht offensiv kommunizieren, dass eigentlich die Arbeiterkammerwahl darüber bestimmt, wer die Arbeiterinnenklasse in Sozialversicherungsgremien vertritt. Ja? Und ich rede jetzt gar nicht, vergessen wir jetzt einmal die Diskussion, weil das haben wir in einem der letzten Podcasts gehabt, über die Schwächung irgendwie der Macht der Arbeiterinnenklasse in diesen Gremien durch Schwarz-Blau 2 irgendwie, weil ja in Wirklichkeit die Mehrheitsverhältnisse massiv zugunsten des Kapitals verändert worden sind. Aber warum sagen wir sowas nicht? Warum erklären wir das nicht irgendwie? Also das kommt mir wieder so vor, wie was, was ich öfter bei Kollektivvertragsverhandlungen her, nämlich die Leute sind nicht steppert, um das zu verstehen. Nein, wenn wer steppert ist, dann sind es wir. Wir sind nämlich wir steppert, um es zu erklären. Irgendwie und nicht die Kolleginnen und Kollegen, um irgendwas zu verstehen, in meinen Augen.
Ja, aber das habe ich gemeint, wir sind ja mit denen aufgewachsen, dass das schlecht oder gar nicht erklärt worden bin. Was sicher wiederum ein Fehler sozusagen der Entscheidungsträger im ÖGB oder so bei den Fachgewerkschaften war.
Ich glaube nicht nur der Entscheidungsträger, entschuldige Franzi, wenn ich da jetzt, da muss ich jetzt einmal reingrätschen, weil. Das ist schon auch die Aufgabe, die wir als Betriebsrätinnen in unsere eigenen Betriebe haben oder egal zu welcher Fraktion wir dazugehören irgendwie, dass wir einfach die Kolleginnen sagen, du, es geht nicht nur darum irgendwie, dass der X oder Y Kamerad wird und die X oder der Y Kammerpräsident wird, sondern es geht auch darum irgendwie, welche Leute uns vertreten in den Sozialversicherungsgremien.
Du hast recht, Axel, aber ich bin mir relativ sicher, dass viele der Kollegenschaft in den der Betriebsrätinnen und Betriebsräte das auch nicht genau was. Das heißt, es ist schon Verantwortung sozusagen von denen, die, ich sage es jetzt einmal, die das System sozusagen entwickelt haben, das auf solche Füße zu stellen, dass das eine umfassende Information ist, sozusagen wie die Funktionsweise von Arbeiterkammer, der Gewerkschaftsbewegung insgesamt und den damit verbundenen Organisationen ist. Sozialversicherung, in den Beiräten, beim AMS oder wo immer.
Ja. Und da komme ich aber, also das ist sozusagen eines der Grundprobleme halt auch der Sozialpartnerschaft, dass sozusagen genau diese Institutionen so undemokratisch, sozusagen stellvertretungspolitikmäßig aufgezogen sind, damit die Sozialpartnerschaft so eigentlich auch funktioniert. Nämlich, dass es eine gewisse, unter Anführungszeichen, Handschlagsqualität der oberen Funktionärinnen gibt, wo eben zwischen sozusagen Kapital- und Arbeitnehmerinnenvertretung Verhandlungen stattfinden, ohne Einbeziehung sozusagen auch der breiten Masse, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass das so umgesetzt wird. Und das ist genau das, was sozusagen seit Jahrzehnten halt prolongiert wird, also sozusagen weitergeführt wird und warum auch eine Demokratisierung real ja nicht angestrebt wird, weil sonst müsste man ja einen gewissen Teil dieser Macht, die man hat, wenn man so eine Stellvertretungsrolle innehat, abgeben.
Nämlich zu sagen, Beispiel jederzeit abwählbar wäre.
Zum Beispiel. Oder sozusagen auch jederzeit Rede und Antwort stehen muss über das, was man tut.
Und da fängt
es davon. Das muss man aber eh nicht. Also ganz ist es nicht.
Naja, bei wem musst du, Franz?
Naja, bei den Mitgliedern. Bei den Funktionären, die dort sind.
Genau, bei den Funktionären.
Na ja, natürlich.
Also genau, bei den Funktionären.
Grundsätzlich undemokratisch ist es nicht.
Hat eine Gewerkschaft 100.000 Mitglieder in Wien irgendwie und dann müssen die Vertreter vor 30 Funktionärinnen Rede und Antwort stehen.
Ja, aber
stehen
es ist eine repräsentative Aufstellung. Das heißt, also genauso wie bei den anderen Wahlen, die wir haben, wo es eine repräsentative Demokratie ist. Über das können wir uns unterhalten. Aber wenn ich das habe, das ist es nicht per se ganz undemokratisch. Also das sind schon Dinge, die auch quasi demokratiepolitisch eine Funktionsweise haben. Und jetzt kann man darüber diskutieren, wie weit das geht und wie weit jeder einzelne Funktionär sich traut, was zum Sagen in dem Kontext. Aber per se zu sagen, es ist undemokratisch, ganz so ist es jetzt
denke,
auch
nicht. Ich denke, die Politikwissenschaft ist da momentan sehr, sehr viel weiter irgendwie und in der Partizipationstheorie wird repräsentative Demokratie auf der zweituntersten Stufe nach autoritären Systemen als Paternalismus bezeichnet. Und dann fängt einmal echte Demokratie erst an irgendwie. Und nicht umsonst ist im Heinfelder Programm gestanden, dass Parlamentarismus letztlich nichts anderes, und Parlamentarismus ist was Repräsentatives, ist nichts anderes als eine versteckte Klassenherrschaft der Bourgeoisie. Das ist halt schon auch die Genetik der Sozialdemokratie oder wahrscheinlich sogar der Arbeiterinnenbewegung in ihrer Gesamtheit.
Naja, und vor allem die Arbeiterinnenbewegung hat immer für Mitbestimmung gekämpft und nicht sozusagen nur für sozusagen nicht nur unter Anführungszeichen für demokratische Vertretungsstrukturen.
Nicht ein Kreizel machen alle 5 Jahre. Ich muss halt schon auch die Frage stellen, ist es nicht vielleicht auch was einfach die Bürokratie gar nicht will, dass die Kollegen und Kolleginnen durchschauen irgendwie. Weil wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was war denn die große Folge der Veränderung der Mehrheitsverhältnisse in den Sozialversicherungsgremien, ist mittlerweile sitzen weniger Leute irgendwie aus sozialdemokratischen Zugängen irgendwie drinnen und das sind in Wirklichkeit nur Leute, die eh schon Spitzenjobs in irgendwelche Gewerkschaften oder in der Kammer haben und Normalsterbliche findet man da gar nicht mehr drin. Aber ich möchte jetzt noch einen ganz einen harten Break machen mit euch. Ich möchte jetzt noch ganz einen harten Bruch machen irgendwie in der Diskussion und noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, weil ich glaube, viele Leute hier an Parlament der Arbeit, Parlament der Arbeiterinnen, jetzt haben wir in Wien ganz viele Fraktionen, diesmal werden, wissen wir noch nicht genau, 15, 16, 17 vielleicht irgendwie drinnen sitzen, irgendwie im Arbeiterkammertag.
16 kandidieren.
Also. 16 kandidieren, okay, also 17, 17 ist rechnerisch unmöglich. Ja, also. 17 ist rechnerisch unmöglich. Und wir haben, wir dann ja meistens irgendwie innerhalb der eigenen Kreise irgendwie der linken Sozialdemokratinnen irgendwie diskutieren. Heute haben wir ganz bewusst auch wen anderen eingeladen. Die Selma gehört ja zu einer der sogenannten Minderheitsfraktionen, aber zu einer der guten Minderheitsfraktionen, nämlich zu einer der linken Minderheitsfraktionen, wo ich damit durchaus gut leben kann, wenn Stimmen dorthin gehen, im Gegensatz zu den freiheitlichen Arbeitnehmerinnen irgendwie oder sonstigen anderen reaktionären Kräften. Wie erlebt ihr die Arbeiterkammer-Vollversammlungen von Ihnen? Franzi, du so als Angehörige der Mehrheitsfraktion in fast allen Bundesländern und Selma, du als Mitglied, delegierte Arbeiterkammerrätin irgendwie einer linken Minderheitsfraktion.
Sicher anders als die Selma.
Ja. Deswegen ist ja, es ja gerade interessant.
Ja, genau. Ja. Also durchaus gibt es natürlich spannende Diskussionen, die teilweise sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, berechtigterweise. Nicht? Und natürlich ist es so, dass dann die Entscheidung meistens oder eigentlich manchmal auch mit nicht nur den Stimmen der Mehrheitsfraktion, sondern darüber hinaus manchmal auch einstimmig Entscheidungen, Antragsentscheidungen fallen. Ja. Natürlich ist es für eine Minderheitsfraktion immer schwierig, sozusagen die Meinung der Mehrheitsfraktion zu verändern. Aber ich muss sagen, im Vorfeld, glaube ich, bemüht man sich schon sehr, dass man die Minderheitsfraktionen, die natürlich das Problem haben, dass sie nicht so viel sind, auch in der Arbeit der Ausschüsse, ja, dass man sie so gut als möglich mit einbindet. Und wenn jetzt Entscheidungen anstehen, wo die Mehrheitsfraktion sagt, da kann ich mit oder kann ich nicht mit, dass man die versucht einzubinden und ihnen die Möglichkeit gibt, das eine oder andere aber auch in ihrem Sinne zu verändern.
Aber das ist sozusagen auch ein Problem, nämlich dass grundsätzlich in allen, wurscht ob es Ausschüsse sind oder die Vollversammlung, es vorher fraktionelle Besprechungen gibt, vor allem von der Sozialdemokratie, wo real eh alles schon ausbaldowert wird und ich schon das Gefühl habe oft bei den Vollversammlungen, dass es nur mehr Scheindiskussionen sind, weil sowieso alles schon von vornherein feststeht. Es gibt Listen, wo klar ist, wie sozusagen die meisten Kammerrätinnen und Kammerräte zu stimmen haben, weil ich habe das vorher sozusagen schon off-record irgendwie gesagt, ich habe es bis jetzt noch nie erlebt, dass zum Beispiel es unterschiedliches Stimmverhalten innerhalb der sozialdemokratischen Fraktion gab, sondern zwar in den Pausengesprächen manchmal gesagt worden ist, ja, war euch ein Antrag, das ist schon super und eigentlich kehrt das so oder so, aber dann real dann wieder sozusagen dem Fraktionszwang gefolgt wurde.
Der Fraktionspflicht, wenn man schon wäre wahrscheinlich.
Und genau, das sicher halt schon, und das sicher halt schon als wirkliches Problem. Genauso, also warum muss vor jedem Ausschuss ein fraktioneller Ausschuss stattfinden, wo sogar verständlicherweise dann die sozusagen die Diskussion dann zweimal führen müssen, schon eher genervt sind. Das heißt, es ist aber sozusagen eher eine sage ich mal, auch eine Scheindiskussion, wo ich sage, das ist nicht notwendig, dass sozusagen dieser unbedingte Fraktionszwang und Fraktionsgedanke durch alles gezogen wird. Eine offene Diskussion, wo es auch darum geht, sozusagen wirklich meinungsbildend sein zu können, wäre ja gut und wäre erfrischend und genau das braucht die Arbeiterbewegung, aber nicht sozusagen Scheindiskussionen, wo klar ist, ich schaue nach in einer Liste, wie ich dann abzustimmen habe, wie es derzeit einfach der Fall ist.
Also wenn du sagst, es wird vorher fraktionell abgestimmt, brauche ich nicht nachschauen auf der Liste, weil dann ist es vorher schon besprochen. Und ich kann sagen, von den Ausschüssen, von der fraktionellen Sitzung, dass da durchaus eine mehr als qualifizierte Mehrheit anwesend ist und das intensiv diskutiert in mehreren Sitzungen, wie sozusagen die Meinung der Fraktion sich zu einem bestimmten Thema darstellt. Und wenn es Unterschiede gibt zu den Minderheitenfraktionen, dann versucht man, die Minderheitenfraktionen sehr wohl einzubinden, indem man die Minderheitenfraktionen auch bei ihren eigenen Anträgen, die uns natürlich vorliegen, versucht sozusagen zu erklären, warum man bei dem einen oder anderen so nicht mitgekommen, vielleicht die eine oder andere kleinere Änderung mitgenommen werden kann, um dann gemeinsam den Antrag und dem Antrag dann zuzustimmen. Aber warum man keine fraktionelle Besprechung machen sollte, wenn jetzt eine Liste antritt, das ist halt die große Frage, weil die Themen sehr oft sehr komplex sind und sehr viel Vorarbeit bedeutet und das dann auch diskutiert werden sollte.
Ja, das wäre schön, wenn es mit allen diskutiert wird. Ne?
Ja,
das wäre eigentlich sozusagen eine wirkliche Mitbestimmungsdemokratie.
Dann haben wir 15 Versammlungen und ihr sitzt ja teilweise auch mit am Tisch in den Ausschüssen, um das eine oder andere zu diskutieren. Also ganz so außen vor lassen wird man ja nicht. Ich weiß, dass die Minderheitenfraktionen das Problem haben, dass sie nicht so viele Mitglieder haben, um überall drinnen zu sitzen. Das ist mir klar.
Ich glaube ja, dass wirkliche Demokratie braucht Information und braucht Transparenz. Also ich persönlich wäre ja, wir haben gerade eine öffentliche Diskussion darüber, ob die Untersuchungsausschüsse, die die meisten Menschen in diesem Land relativ wenig interessieren, irgendwie im Fernsehen übertragen werden sollen, weil in die Untersuchungsausschüsse nur rauskommt, alles Arschlöcher und das ist das, was bei den Leuten hängen bleibt, aber zum Beispiel, dass Arbeiterkammer-Vollversammlungen im Livestream übertragen werden, irgendwie würde ich persönlich total spannend finden, irgendwie, weil dann muss man sie nämlich auch genau...
Also die Vollversammlungen sind auf jeden Fall schon im Livestream, ja. Aber die finden nur zweimal im Jahr statt.
Ja, das stimmt.
Also die wichtige Arbeit in den Ausschüssen, die Sicht halt.
Weitergehen, irgendwie, okay, meine Fehlinformation, ich war nie Kamerad, ich werde es nie sein, vermute ich irgendwie. Das ist auch gut so. Jo, liebe Kolleginnen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen irgendwie, ich denke, das war jetzt ein totaler spannender Einblick irgendwie, auch wenn man wahrscheinlich der ganzen Frage irgendwie Fraktionen, Vorbesprechungen, Transparenz, konnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Serie widmen irgendwie, da gibt es persönlich total spannend heute. Das war der dritte Teil unserer vierteiligen Serie vom Podcast zur Arbeiterkammer. Im nächsten Teil werden wir uns noch damit beschäftigen, warum und welche Angriffe es permanent auf die Arbeiterkammern gibt. Das ist ja nichts Neues irgendwie, von bestimmten politischen Kräften kommt permanent was. Es ist interessant, dass man kandidiert auch eine Liste, die gegen alles ist, was die Arbeiterkammer macht, irgendwie bei einer offiziellen Befragung. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet ihn weiter. Ihr findet ihn auf unserer Website, auf widerstand.at, auf die ganzen Podcatcher, in unsere ganzen Social Media. Überlegt euch bitte genau, wenn es jetzt bei der Arbeiterkammer war. In Wien hat es ja noch nicht begonnen, wobei dieser Podcast möglicherweise erst rauskommen wird, wenn sie schon mitten im Laufen ist. Aber vielleicht haben ja trotzdem welche von euch noch nicht gewählt. Und damit verbleiben wir wieder mit dem Allerwichtigsten in der Gesellschaft, nämlich irgendwie nichts gefallen lassen, auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.